another visitor. Stay a while. Stay forever.
Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
Ein Pionier im Vertrieb von Shareware in Deutschland war das Karlsruher Unternehmen CDV, das 1989 von Christina Oppermann und Wolfgang Gäbler gegründet wurde. Nach frühen Erfolgen mit Spielen von id Software und Apogee stieg man auch ins Publishing ein. Einer der ersten Titel war Wet, The Sexy Empire. Später wurde dieser Bereich dann noch deutlich erweitert und CDV wurde mit Spielen wie Sudden Strike und Cossacks zu einem bedeutenden Player auch im Vollpreissegment. Später ging das Unternehmen sogar noch erfolgreich an die Börse, dann schlugen einige Projekte fehl und 2010 meldete CDV Insolvenz an. Wir möchten heute ein bisschen mehr über die Frühzeit des Unternehmens und das Spiel Wet erfahren und sprechen dazu mit Wolfgang Gäbler, dem Gründer und bis 2004 auch Geschäftsführer von CDV. Hallo Wolfgang, willkommen bei Stay Forever.
Hallo Gunnar und hallo Chris.
Genau, nämlich ebenfalls dabei ist mein Kollege Chris.
Hallo zusammen, hallo Wolfgang.
So, dann würden wir mal ganz am Anfang einsteigen. Magst du uns ein bisschen mitnehmen in das Jahr 1989 und uns erzählen, wie das Unternehmen gegründet wurde, wie du auf diese Idee kamst?
Die Frage ist immer, wie viel Zeit habt ihr? Weil ich kann da stundenlang drüber reden. Meine Familie weiß das, die mögen das nicht immer. Ist ja auch schon ein bisschen länger her. Ja gut, 1989, also ich habe eigentlich Physik studiert, beziehungsweise davor ich Chemie studiert. Das lief nicht so, wie ich mir das dachte, dann habe ich Physik studiert und für das Physikstudium habe ich Mathe- und Statistikprogramme gesucht, um mir das Leben ein bisschen einfacher zu machen, weil wir mussten da eine Menge Dinge auswerten, die man früher ja mit dem Taschenrechner gemacht hat und das war ein bisschen langweilig und ein bisschen ja mühsam und dann ging es da gerade los mit den Computern und C64 und sonst was. Und dann dachte ich, okay, vielleicht kann ich das irgendwo an einem Computer machen und habe dann herausgefunden, dass es da sowas gab, das nannte sich Shareware. Und in der Shareware gab es einige richtig gute Statistikprogramme, Funktionsplotter und diverse Sachen. Und das lief mir also ganz gut rein. Dann habe ich mir Shareware besorgt. Als ich die Programme dann zu Hause hatte und die gut funktioniert haben, habe ich mir zum ersten Mal die Lizenzbedingungen durchgelesen und habe dann festgestellt, dass man diese Disketten kopieren darf. Und das ist genau der Anfang von CDV. Ich habe nämlich dann gedacht, okay, ich darf diese Disketten kopieren und ich darf sie auch verkaufen gegen eine Kopiergebühr. Also mache ich das mal gucken, vielleicht kann ich mir da ein bisschen was dazu verdienen, weil als Student hat man meistens nicht so viel Geld. Ich habe ein bisschen was von meinen Eltern bekommen, aber nicht genügend, um davon wirklich zu leben. Also insofern, irgendwo musste Geld ins Haus kommen oder in die Wohnung. Naja, und dann habe ich diese Shareware genommen, die ich damals ausgesucht hatte, habe ein 10-Disketten-Paket daraus gemacht und habe das in den Karlsruher Kleinanzeiger gestellt. Das war so ein kostenloses Anzeigenblatt. Und das Verrückte war, also mein Paket, 10 Programme, 10 Disketten für 100 D-Mark damals, hat sich verkauft vom ersten Tag an. Ich habe das Ding reingestellt, ich habe sofort den ersten Anruf bekommen, habe gedacht, was ist das? Ich habe da irgendwie eine Goldgrube gefunden. Ich konnte vom ersten Tag an davon leben. Als Student war schon gut, die Miete bezahlen zu können und alle sonstigen Kosten, die man so hatte. Das wurde dann sukzessive immer mehr. Das heißt, von einem Tag auf den anderen, plötzlich waren es 2 Leute, plötzlich waren es 3 Leute, plötzlich waren es 4 Leute. Jetzt Karlsruhe ist eine Universitätsstadt. Da gibt es natürlich viele Mathematiker und Physiker und auch noch alle möglichen anderen Programmierer und so weiter. Alle möglichen Leute schienen dieses Paket toll zu finden und ich habe es verkauft. Wie verrückt.
Darf ich da kurz dazwischen fragen, Wolfgang? 10 Disketten als Paket, das dauert ja eine Weile, bis man die kopiert hat. Wenn das so schnell skaliert ist, das wird ja bald ein Riesenaufwand gewesen sein, die Disketten zu kopieren.
Richtig. Das war dann im Prinzip gleich der zweite Schritt. Das war 3 Monate, nachdem ich damit angefangen habe, habe ich mir den nächsten Computer gekauft, weil ich dann festgestellt habe, ich brauche erstens mehr Kopierkapazität. Und ich wollte auch einen besseren Computer, schöneren Monitor, die Sachen, die man halt so will, wenn man dann da an so einem Ding sitzt. Am Anfang war das so ein kleiner Monitor, monochrom, war also nicht so spannend. Und ja, und dann habe ich festgestellt, das läuft wie verrückt. Dann habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Dann habe ich alle möglichen Shareware-Programme entdeckt, auch die Zeitungen, die es damals gab, die DOS-Shareware. Und da gab's ja für jeden irgendwas. Ja, fing ja dann auch an mit, sagen wir mal, mehr oder weniger sinnvollen Programmen, Schachprogramme und alles Mögliche. Dann gab's Disketten voll mit Bildern. Wenn man dann angefangen hat, einen VGA-Monitor zu haben, dann konnte man endlich mal ein schönes Bild sehen auf diesem Monitor und wusste endlich, wozu dieser Monitor eigentlich gut ist, weil am Anfang war es ja einfach nur ein bisschen farbig, man wusste eigentlich nicht so recht, was man damit machen sollte. Aber plötzlich hat man da, was weiß ich, den Yosemite Park oder irgendwas gesehen und hat gedacht, wow, das ist ja ganz toll. Und das war dann auf Disketten. Ja, und dann habe ich angefangen, Shareware zu bestellen bei anderen Händlern. Also ich habe mich nicht als Händler gesehen, ich habe mich einfach als Student gesehen, der ein bisschen Geld dazu verdient hat und dann eben mehr Geld dazu verdient hat, als er eigentlich gedacht hätte. Ja, und irgendwann kam dann die Idee, das könnte ich ja doch auch ein bisschen größer machen. Man muss dazu sagen, zwischendrin sind wir dann umgezogen. Also wir hatten eine Studentenwohnung, meine Freundin damals und ich, das war die Christina Oppermann, wo wir uns nicht so wohl gefühlt haben. Die Nachbarn waren ein bisschen typisch deutsch. Wenn wir die Straße nicht gefegt hatten oder so, und dann gab's Ärger und das ging uns irgendwann auf den Keks. Und dann habe ich auch mein Chemieexperiment im Keller gemacht. Das war dann nicht so gut. Da lief dann das ganze Haus auf der Straße zusammen, weil ich im Keller H2S produziert hatte, Stinkbombengas. Und davon hatte ich so viel produziert, dass das ganze Haus auf die Straße gelaufen ist und nach der Ursache gesucht hat und ich war die Ursache. Gut, und dann sind wir umgezogen und dann hatte ich die Idee, ich könnte ja da ein bisschen mehr draus machen. Also ich habe immer noch Physik studiert, muss ich dazu sagen, und habe das auch ernst genommen, aber hatte dann die spontane Idee, ich könnte ja meine Anzeige in der DOS Shareware schalten und könnte hingehen und sagen, bei mir kann man die komplette Shareware, die in diesem Heft angeboten wird, bestellen. Und dann habe ich so ein Coupon gemacht, das war eine Drittelseite damals. Und dieser Coupon war dann im Prinzip zum Ausfüllen, da konnte man dann reinschreiben, Programmnamen und die Seite und dann konnte man das bei mir bestellen. Ich hatte natürlich nicht alle Programme da, also was musste ich machen, wenn die Leute dann bestellt haben? Ich musste die Programme selbst erst bei den anderen Shareware-Händlern bestellen und dann habe ich die Bestellungen ausgeführt. Aber das Verrückte war, und das ist kaum zu glauben, ich habe die Anzeige da reingemacht, 3 Tage später klingelt der Postbote bei mir und er hat noch nie vorher geklingelt. Kam an mit einem Wäschekorb voll von Briefen und sagte, das ist alles für Sie. Und ich, oh mein Gott, oh mein Gott. Meine damalige Freundin und immer noch Freundin, wir sind immer noch sehr gut befreundet, die war Krankenschwester, hatte Nachtschicht und ich kam ins Schlafzimmer gerannt und habe geschrien, du musst aufstehen, ich brauche Hilfe. Weil ich habe da draußen einen riesen Berg von Bestellungen liegen und ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Also so fing das an mit der Shareware. Dann haben wir natürlich die Shareware überall gekauft und bestellt und nach kurzer Zeit hatten wir 10, dann 20.000 Shareware-Disketten da rumstehen, bei uns im Wohnzimmer wohlgemerkt. Also das sah dann auch ziemlich wild aus, muss ich sagen. Und wir hatten natürlich dann mehrere Computer schon gekauft, um schneller kopieren zu können. Und hatten dann auch relativ schnell unseren ersten Angestellten, also sagen wir mal einen Studenten, der uns geholfen hat, dem wir ein bisschen was bezahlt haben, nennen wir ihn mal nicht Angestellten. Cengiz hieß er, ein sehr netter Kerl und wir haben uns sehr gut verstanden. Er hatte nur ein bisschen andere Vorstellungen von, wie man Pakete bearbeitet und stempelt, als wir das getan hätten. Wir hatten zum Beispiel einen Absenderstempel und er hat dann immer mit dem Stempel auf unseren Esstisch gehauen, anstatt auf die Päckchen. Irgendwann war der ganze Esstisch voll mit blauer Farbe. Und das war das teuerste Möbelstück, das wir damals besessen haben. Christina und ich haben uns dann darüber, wie soll ich sagen, wir haben darüber heftigst diskutiert, wer ihm jetzt sagt, dass er doch bitte nicht unseren Tisch weiter vollstempeln soll. So ist es nämlich, wenn man, sagen wir mal, noch nie in dem Sinn Unternehmer war und plötzlich jemanden da sitzen hat und jetzt muss man dem sagen, was er zu tun hat und man ist eigentlich eher, sagen wir mal, ein freundlicher Mensch und will jetzt keinem Stress machen. Das waren so diese Anfänge, wo du dann lernst, irgend sowas wie ein Manager zu sein. Das heißt, du musst jetzt den Leuten also sagen, so und so geht das. Naja, und dann hatten wir mehr Leute und dann hatten wir mehr Leute und das Ganze ist explodiert, also im wahrsten Sinne des Wortes.
Ihr habt ja nicht so richtig was ganz anderes gemacht als andere Shareware-Händler, oder? Du hast doch auch bei denen dann selber bestellt. Was war denn das, was euch unterschieden hat? Dieser Direktvertrieb über die Anzeigen oder die Produktzusammenstellung?
Das erste war natürlich diese Anzeige an sich, wo man alles bestellen konnte. dann war mir von Anfang an klar, dass man möglichst schnell ausliefern muss, dass man seine Kunden zufriedenstellen muss. Ich habe mir immer vorgestellt, wie es wäre, wenn ich jetzt auf der anderen Seite sitzen würde. Und das war mir immer ganz wichtig, dass der Kunde weiß, dass wir ihn ernst nehmen, dass wir seine Bestellung so schnell wie möglich bearbeiten. Und dass wir auch in der Reklamation, natürlich gab es Reklamationen, manchmal hat man die falschen Disketten rausgeschickt oder sie konnten nicht gelesen werden oder ähnliche Geschichten, waren wir sehr kulant. Also für mich war das immer klar, der Kunde ist König, der Kunde bestellt, der Kunde will was haben. Also muss ich ihn gut behandeln und muss schauen, dass er tatsächlich zum Schluss happy ist und sagt, bei dem bestelle ich nochmal. Jetzt ist es auch so gewesen, was du gerade angesprochen hast, zu der Zeit, als ich das angefangen habe, gab es 200. Also ich habe die persönlich damals gezählt, weil ich habe mich dann dafür auch interessiert, zu sehen, wie groß ist die Konkurrenz, wie viele Leute machen das noch. Es gab 200 kleine bis größere Firmen. Der größte war damals PD Service Lage, hieß der. Und der hatte damals schon 20 Angestellte und war schon auch im Fernsehen und überall gewesen, weil das eben so eine neue Bewegung war. Seine Anzeigen waren immer komplett mit gelbem Hintergrund und das habe ich dann auch irgendwann gemacht. Was ihn dann dazu bewegt hat, eine Anzeige zu schalten. Nicht jede Anzeige mit gelber Farbe ist PD-Service-Lage. Und so Geschichten. Also ich habe dann auch immer gesagt, ich kopiere von den Besten. Das ist ganz einfach. Wenn ich selber eine gute Idee habe, ist super. Aber ansonsten schaue ich mir an, was machen die Besten. Einerseits war da der Unternehmer in mir drin, der war schon immer in mir drin. Der war schon in mir drin, als ich ein kleiner Junge war. Also ich habe immer mit irgendwas gehandelt. Und eigentlich, um ganz klar zu sagen, ich wollte eigentlich immer noch mein Physikstudium fertig machen.
Du bist ja über Anwendungssoftware in die Shareware gekommen. Wie wichtig waren denn Spiele in dieser frühen Zeit?
Also das war dann so tatsächlich auch schon, als wir den ersten Computer hatten, den C64, hatten wir ein Spiel gefunden, das hieß Google's Math Game oder so. Und das war so ein Ding, da kam von oben runter, kamen Matheaufgaben geflogen, wie so Tetris im Prinzip. Und die musste man lösen, bevor sie unten aufkamen. Christina und ich waren beide nicht ganz schlecht in Mathe. Und dann haben wir uns da draußen Wettbewerb gemacht, wer die Dinger schneller lösen kann. Und dann sind wir da jeden Tag dran gesessen und haben jeden Tag, wie die Verrückten, wurden immer schneller, immer schneller. Man konnte es kaum noch lesen, wie schnell das runterkam. Aber wir wollten immer gegenseitig uns den Rekord wegnehmen. Und das war im Prinzip die erste Berührung mit so was wie einer Art Spiel. Jetzt kann man sagen, Mathe-Spiel ist doch kein Spiel. Aber für uns war es das eben. Dann, klar, kamen die ersten Spiele ins Haus. Commander Keen und solche Geschichten. Also Apogee. Und das fanden wir irgendwie ganz cool, ja. Der Virus Computerspiele, der hat mich dann schon gleich auch gekriegt. Das heißt, wenn ich freie Zeit hatte, habe ich immer ein bisschen gespielt. Auf jeden Fall, am Anfang war es Anwendungssoftware ganz klar. Wir haben auch dann angefangen, Vollversionen zu vertreiben von Shareware. Da gab es VGA-Copy. Das haben wir unter anderem die Vollversion vertrieben. Und das war auch so mit dem Programmierer damals. Da hatten wir, glaube ich, einen Vertrag gemacht, dass wir 200 Stück pro Jahr abnehmen mussten. Und wir haben dann 2000 im ersten Monat verkauft. Und das war auch so eine Sache, ich meine, um Unternehmer zu sein, muss man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und dann noch die richtige Persönlichkeit vielleicht dafür haben. Aber es ist auch Glück dabei, also es ist ganz klar. Natürlich, warum sind wir von ganz klein zu sehr groß? Also wir waren ja dann der Größte irgendwann, was mir persönlich nicht so wichtig war. Also ich habe nie das gemacht, um zu sagen, ich bin der Größte oder sonst irgend sowas. Ich wollte es einfach gut machen. Das war das, was mich angetrieben hat. Naja, und dann kamen die Spiele. Und mit den Spielen haben wir dann festgestellt, dass da auch ein Riesenmarkt war, dass es einen wahnsinnigen Spaß macht. Und dann haben wir versucht, die Shareware-Entwickler anzuschreiben und mit denen Verträge zu bekommen. Manchmal hat es geklappt, manchmal hat es nicht geklappt. Lustigerweise hat es geklappt mit Apogee, also das heißt Duke Nukem zum Beispiel. Und geklappt hat es auch mit id Software und Epic, also Epic Mega Games oder Epic Games, wie sie jetzt heißen. Und da haben wir Verträge bekommen. Und diese Verträge, ich meine, ich kann da heute gerne drüber erzählen, die waren schon sehr, sehr lustig. Das waren Einseitenverträge. Und da stand dann drin, also zum Beispiel mit Epic hatten wir, mit Apogee ebenfalls, hatten wir eine monatliche feste Gebühr, die wir bezahlt haben. Jetzt wussten die damals nicht, wie groß der deutsche Markt ist. Ich kann es euch ja sagen, wir haben 500 D-Mark im Monat bezahlt. Und dafür haben wir jahrelang deren Sachen kopieren und vertreiben dürfen, deren Vollversion. Das war natürlich wie die Lizenz, ich sag's mal ganz klar, die Lizenz zum Gelddrucken. Ja, und dann hat mich Mark Ryan, das ist der Vizepräsident von Epic, der hat mich dann irgendwann mal in Karlsruhe besucht und wollte mich also von diesem Vertrag wegverhandeln. Also ich meine, wir hatten eine sehr gute Unterhaltung, wir haben viel gelacht. Aber er hat mich ganz häufig Worte genannt, die ich jetzt nicht unbedingt sagen will. Er hat gesagt, ihr zahlt da 500 D-Mark im Monat und ihr verdient deutlich mehr damit. Und das kann nicht sein. Und habe ich gesagt, du, sorry, aber hier, Tim Sweeney hat unterschrieben. Ich kann es leider jetzt nicht rückgängig machen und ich will es auch nicht rückgängig machen. Und naja, auf jeden Fall ist es so, so ist CDV gewachsen. Wir haben halt versucht, alles richtig zu machen, alles gut zu machen. Wir haben versucht, wirklich uns da reinzuhängen. Für mich war immer wichtig, der Kunde ist König und mach so gut du kannst und kopier von den Besten. Ja, und so ist CDV dann relativ schnell gewachsen.
Die Claudia Rieflin hat uns erzählt, sie wüsste nicht, ob du selber gespielt hast, aber du hättest immer so einen besonders guten Riecher gehabt, auch für Spiele. Und da wollten wir mal kurz fragen, wo dein Riecher herkommt, oder ist das mehr ein methodischer Prozess, wo du halt einfach sagst, ich gehe so den Markt durch?
Also schöne Grüße an Claudia Rieflin. Sie hat für uns sehr, sehr gute Arbeit gemacht und hat für uns ja sehr lange gearbeitet. Das Ende, wie ihr ja wisst, war vielleicht nicht so optimal. Wobei, das war dann eher nach meiner Zeit, aber das war auch schon zu meiner Zeit. Zur Frage zurück. Also ich habe schon von Anfang an gespielt. Also es war schon so. Und ich habe auch da relativ schnell erkannt, sagen wir mal, was funktioniert und was nicht funktioniert. Also was Leute gut finden, was ich persönlich gut finde. Und ich hatte auch immer das Gefühl, ich verstehe das. Ja. Ich verstehe den Spieler, ich verstehe den Zugang, wie Leute spielen, was sie gut finden, warum sie es gut finden, wie sie den Spaß daran finden. Also für mich selber war immer eins im Vordergrund, und das wisst ihr ganz bestimmt so gut wie ich, das war der Spielspaß. Es gab nichts Wichtigeres als den Spielspaß. Es war egal, ob die Grafik gut ist. Wenn der Spaß da war beim Spielen, dann war das was Gutes. Und so habe ich letzten Endes dann auch später ganz viele Projekte, die wir dann gemacht haben, entschieden oder wo ich gesagt habe, da machen wir mehr oder da gehen wir rein, weil ich einfach, sagen wir mal, ein relativ gutes Verständnis dafür hatte, was ein Spieler will, weil ich mich selber auch als Spieler gesehen habe. Wir haben meistens gespielt, wenn Claudia dann schon nach Hause gegangen ist. Ich meine, irgendwann geht man nach Hause, ist ganz normal. Aber wir haben wirklich tatsächlich abends oft, also wir hatten sogar so LAN-Partys mit Mitarbeitern und haben uns da also alle vernetzt und haben dann gespielt. Und der Chef musste natürlich gewinnen.
Das kennen wir aus unseren eigenen Karrieren. Wir hatten auch so einen Chef, der immer gewonnen hat, komisch.
Einmal habe ich verloren, muss ich dazu sagen. Da hat mich ein Mitarbeiter geschlagen. Das hat mich dann so sauer gemacht, dass ich ihm angedroht habe, seinen Computer aus dem Fenster zu werfen. Daraufhin hat er dann nicht mehr gewonnen. Ich weiß nicht genau, warum. Aber
komisch, ja.
Also es war auch ein sehr guter Mitarbeiter. Und wir hatten eigentlich ein sehr gutes Verhältnis miteinander. Ich sage jetzt mal so, ich habe mir dann einen besseren und schnelleren Computer gekauft. Weil das war unser Grafiker damals. Und der hatte den besten Computer in der Company. Naja, und dann habe ich gedacht, okay, ich brauche auch einen schnelleren Computer. Der hat mich geschlagen, das geht nicht.
Dann habt ihr aber diesen ganzen typischen Vertriebs-Publishing-Rest dann in Deutschland gemacht, also auch die Packungen selber hergestellt und die Anleitungen?
Teilweise ja, teilweise nein. Also es gab zum Beispiel id-Software, ich habe es gerade hier, ziemlich gesuchte Packung auch.
Allerdings.
Die haben uns damals die Packung und die Aufkleber geschickt. Also wir haben nur die Disketten, da sind noch Disketten drin, die Disketten kopiert. Mit Apogee zum Beispiel oder auch mit anderen, Epic weniger, aber mit Apogee zum Beispiel, die haben dann immer unsere Packung abgenommen. Das heißt also, wir haben eine Packung designt oder mit ihnen zusammen designt. Das heißt, manchmal haben sie uns die Vorlagen geschickt und dann haben wir es nochmal ein bisschen abgewandelt und haben es dann rübergeschickt und die haben dann gesagt, das ist so in Ordnung oder auch nicht. Ganz am Anfang, die allerersten Vollversionen, da haben wir die Packung selber gemacht, aber das waren die furchtbarsten Packungen, die ihr in eurem Leben je gesehen habt, weil die habe nämlich ich designt. Und darüber wollen wir jetzt nicht reden.
Das sind die mit diesen bunten Streifen drauf, ne?
Richtig.
Sie sind nicht sehr hübsch, das stimmt.
Das war zum Beispiel so ein Ding, das haben wir gemacht, weil Karstadt das wollte. Der allererste Typ, der damals bei Karstadt gelistet war, war ein Shareware-Händler, ich weiß seinen Namen nicht mehr, Thomas mit Vornamen. aus Freiburg. Und der hat seine Shareware-Disketten bei Karstadt in so Plastiktütchen verkauft. Und das sah also sehr, sehr unprofessionell aus. Aber wir haben das dann auch gemacht und dann hatten wir das auch in den Tütchen. Und dann hat der Karstadt-Chefeinkäufer irgendwann zu uns gesagt, könnt ihr nicht mal eine anständige Verpackung machen? Also es liegt da bei uns in den Regalen rum und das sieht jetzt wirklich nicht gut aus. Und dann habe ich gesagt, ja klar, machen wir eine Verpackung. Und dann habe ich die erste Verpackung designt. Ja, und so sah die dann auch aus.
Jetzt hast du erzählt, dass ihr bei Karstadt gelistet seid und das ist ja immer ein großer Hebel dann. Wie hat sich das Geschäft denn entwickelt zwischen dem Direktvertrieb, also eurer Herkunft, ist ja eure Hausmacht sozusagen dann, und dem klassischen Vertrieb, den ihr dann gemacht habt?
Ja, das war die Tatsache, dass ich ganz normal in die Stadt gegangen bin, einkaufen und dann da auch nach Computerspielen und so geguckt habe. Und dann habe ich da die Shareware liegen sehen und jetzt hatten wir ja auch Shareware gemacht und ich muss sagen, der Händler, der das gemacht hat, der war in dem Bereich, wo wir tätig waren, nicht so bekannt, aber der hatte eben die Listung bei Karstadt hinbekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, das kriege ich auch hin. 2 Jahre haben wir an Karstadt rumgebastelt und 2 Jahre lang haben wir denen einmal im Monat was zugeschickt. Und die haben am Anfang nicht mal reagiert, da kam nichts. Ja, wir wussten nicht, haben wir den richtigen Ansprechpartner oder was auch immer. Und dann nach 2 Jahren kam plötzlich eine Einladung. Das heißt, da haben sie dann gesagt, ja, der Geschäftsführer muss kommen. Damals war ich ja noch Geschäftsführer. Und der Verkäufer, das war damals Anita Gelitzendörfer, um sie kurz zu erwähnen. Und ich bin dann mit ihr dahin gefahren und wir hatten unser erstes Gespräch in der Zentrale. Und ich weiß noch wie heute, wir saßen da wie die Schuljungen, Schulmädchen, weil wir hatten ja überhaupt keine Ahnung, wie das geht. Ja, wir wussten nicht, wie viel Prozente muss man denen geben. Wir wussten nicht, was die von uns wollen. Ich habe nur gesagt, ich will da rein, ich will meine Sachen da verkaufen. Der andere Typ, der hat das auch geschafft, ich will das auch hinkriegen. Und dann saßen wir da und sagen wir mal so, wir sind, glaube ich, einigermaßen sympathisch rübergekommen. Und der Chefeinkäufer war dann relativ großzügig zu uns. Ja, der hat uns dann auch geholfen, wie viel Prozente wir ihm denn geben müssen und so. Ja, weil ich wusste es nicht. Und du konntest jetzt auch nicht irgendwen fragen, ja, wie viel Prozente musst du denn geben, wenn du da bei Karstadt sitzt. Auf jeden Fall hatte der ein gutes Verhältnis zu unseren Leuten und wir haben den dann auch öfter mal getroffen, so zum Abendessen oder sonstigen Sachen. Und Karstadt hat uns auch gute Konditionen gegeben, das heißt nicht zu langes Zahlungsziel, weil das war auch so eine Sache, wenn man dann nämlich plötzlich so eine Listung bekommt, das wissen die meisten natürlich nicht, woher soll man es auch wissen, wenn man eine Privatperson ist, dann hat man nämlich folgendes Problem, plötzlich sagt Karstadt, ich möchte das Spiel oder ich möchte die Shareware haben, ich bestelle 5000 Stück. Und du denkst, oh mein Gott, 5000 Stück, die muss ich produzieren. Da habe ich Produktionskosten. Wie bezahle ich die denn? Das ist das erste Problem. Und dann ist das Dilemma, wir wurden ja später dann auch bei Mediamarkt gelistet und Mediamarkt hatte deutlich härtere Konditionen. Mediamarkt zum Beispiel hatte ein Zahlungsziel von 90 Tagen. Das heißt, also 3 Monate mussten wir warten, bis die uns bezahlt haben. Und auch nur für die verkaufte Ware.
Wow.
Karstadt hat uns damals 14 Tage gegeben. Ohne das wäre das gar nicht möglich gewesen, weil die haben gleich so viel bestellt. Und dann war es noch so, die deutsche Bankenwelt hatte von Shareware und Computerspielen noch nichts gehört. Das heißt, wir waren selbstfinanziert, also wir hatten keinerlei Kredite, absolut null. Und plötzlich mussten wir große Produktionen vorfinanzieren. Und dann sind wir zu den Banken gegangen und die Banken haben uns keine Kredite gegeben. Also das Finanzamt hätte uns beinahe mal zugemacht. Naja, auf jeden Fall war es dann so, die Banken wollten uns kein Geld geben und Karstadt habe ich dann auch beim Gespräch schon, als sie dann gesagt haben, ja, wir bestellen 5000 von dem und 2000 von dem und 3000 von dem. Und dann saß ich schon so da und habe gesagt, das ist super, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie wir die Produktion dafür bezahlen. Und das war auch der Grund, warum die uns dann so ein relativ, also für Karstadt extrem moderates Zahlungsziel gegeben haben. Und dann ist das durch Karstadt und dann später durch Mediamarkt natürlich nochmal deutlich größer geworden. Dadurch hat man da nochmal ganz andere Kunden erreicht. Die DOS Shareware hatte ihr Klientel und ich denke, die hatten damals mal 40, 50, 60.000 Auflage, irgend sowas in der Größenordnung. Aber natürlich in dem Moment, in dem wir dann in diesen Kaufhäusern gelistet waren und auch bei Mediamarkt, das war natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Ich meine, das ist jetzt alles immer sehr abgekürzt. Ja. Es gibt viele Anekdoten. Ich will vielleicht eine Anekdote erzählen, ganz am Rande. Die erzähle ich immer gerne. Ich habe irgendwann mal mit John McAfee persönlich telefoniert. Das war nämlich so, wir wurden von einem Konkurrenten, da nenne ich jetzt keine Namen, aber wir wurden regelmäßig verklagt von Konkurrenten.
von Topware.
Könnte sein, ja. Auf jeden Fall wurden wir regelmäßig verklagt. Die komplette Menge waren 200 Verfahren irgendwann. Also das muss man sich vorstellen. Die haben uns wegen allem möglichen Käse verklagt. Und einmal wurden wir verklagt, weil wir die Virenscanner-Software auf diversen von unseren CDs hatten. Und in der Software stand drin, dass man selbst für den Vertrieb der Shareware eine Genehmigung braucht. Natürlich war das damals so, wir hatten 20.000 Shareware-Programme, wir haben nicht jede Diskette durchgescannt und nicht jeden README-Text gelesen, sondern wir haben die dann einfach vertrieben, weil wir gedacht haben, es ist Shareware. Und in dem Fall war es dann so, wir wurden also angegangen, wir haben eine einstweilige Verfügung und eine Unterlassungserklärung erstmal bekommen. Und wir hätten damals einen ganz großen Teil unserer CDs wieder aus dem Handel zurückziehen müssen, wenn wir nicht diese Genehmigung hätten vorlegen können. Also das hätte uns in dem Moment wirklich ruinieren können. Und dann musste ich irgendwie diese Genehmigung kriegen. Und dann habe ich damals mit McAfee persönlich gesprochen. Und der war, muss ich sagen, ziemlich cool am Telefon. Ich meine, der wollte dann gleich wissen, ja, habt ihr denn was Illegales getan? Habt ihr die Vollversion verkauft und sonst was? Und dann habe ich gesagt, nee, haben wir nicht. Und mein Englisch war damals katastrophal, muss ich dazu sagen. Ganz, ganz schlimm. Und ich musste da am Telefon mit ihm rumstammeln, aber er war trotzdem total nett. Also ich kann immer wieder nur sagen, eines der ganz tollen Gespräche in meinem Leben. Dann hat er mich so ausgefragt und war immer ein bisschen nachdenklich und hat dann nochmal nachgehakt und hat gesagt, ja, aber wie kann euch jemand verklagen? Ihr vertreibt Shareware. Und dann habe ich gesagt, ja, du hast da so einen Text in deinem Programm und da steht, wir brauchen eine Genehmigung. Und dann sagt er, ja, aber das ist doch nicht ernst gemeint. Und das sagt, ja, aber ich habe hier einen deutschen Anwalt, der uns gerade angegangen hat und einen Konkurrenten, der uns gerade angegangen hat und die machen uns platt, die werden unsere Firma komplett zerstören, wenn ich von dir keine Genehmigung kriege. Und dann hat er nach 5 Minuten hat er gesagt, ihr kriegt die Genehmigung, macht euch keine Gedanken, ich schicke euch was, und das war damals noch per Fax. Und dann haben wir die Genehmigung bekommen und damit war dieser Streit zumindest ad acta gelegt. Also er wurde ja dann später ziemlich verrückt. Also ich sage mal verrückt, er war ein exzentrischer Mensch, drücken wir es so aus. Aber ich habe sehr gute Erinnerungen an ihn, weil er hat mich oder uns damals wirklich aus der Scheiße geholt. Ja.
Diese US-Shareware-Größen, also ein Apogee, ein Epic Games, Apogee wurde ja dann zu 3D Realms, die sind ja dann alle irgendwann in Richtung Shooter abgebogen. Und ihr hattet diese Vollversionen von dem Doom zum Beispiel und ich glaube auch von dem Duke Nukem in Deutschland im Programm. Und es hat sich ja dann erwiesen, dass das in Deutschland riskante Titel waren, weil die über kurz oder lang indiziert wurden. Wie bewusst war dir denn dieses Risiko damals? Seid ihr da absichtlich und sehenden Auges reingegangen?
Sagen wir mal, ganz zu Beginn wussten wir das nicht. Ja, wir hatten von Indizierung oder wie auch immer man das nennt, Bundesprüfstelle für Software und sonst was, das war uns nicht als Gefahr bewusst. Allerdings dann später bei den Titeln wie Doom und Duke Nukem dann schon. Also davor gab es dann noch andere Sachen, was wir zum Beispiel nicht vertrieben haben. Das war Wolfenstein 3D, weil da waren ja Nazi-Symbole drin und das geht ja in Deutschland nicht. Also am Anfang wussten wir das nicht. Nach einer gewissen Zeit wussten wir es dann und dann war klar, wir hatten nur ein gewisses Fenster, um diese Produkte zu verkaufen. Für uns selbst war es damals so, ich sage das auch immer ganz ehrlich, also ich habe die Gefahr, die da viele in der Gesellschaft gesehen haben, nicht gesehen. Also ich habe immer gesagt, also ich spiele Shooter. Wenn ich einen Shooter gespielt habe, habe ich danach nicht das Gefühl, Leute umbringen zu können oder müssen. Ich habe auch keine Aggression. Bei mir war es immer genau andersrum. Das war wie Sport machen. Also so habe ich das empfunden, damals zumindest. Und ich sage jetzt auch mal bei uns in der Firma, außer dass ich meinen Computer aus dem Fenster werfen wollte, habe ich keine Aggressionen erlebt. Wir haben gespielt und wir hatten Spaß dabei. Und ich habe immer gesagt, ich sehe doch keine realen Menschen vor mir. Klar kam dann mit dem Leipziger Shooter, kam ja dann diese Diskussion auf.
In Erfurt war es.
Ja, der dann ein Attentat in seiner Schule begangen hatte. Und dann kam natürlich die Diskussion auf, seid ihr da nicht für verantwortlich? Und dann habe ich immer gesagt, ich sehe das nicht so. Natürlich muss man darüber diskutieren, weil ganz klar gibt es labile Charaktere oder Menschen, die, sagen wir mal, mit solchen Dingen nicht so gut umgehen können. Aber die gibt es letzten Endes immer. Das muss man auch sehen.
Jetzt unabhängig von der moralischen Bewertung, es hat ja auch schlichtweg eine geschäftliche Komponente. Du hast es gesagt, es gibt halt nur ein bestimmtes Zeitfenster, bis ein Shooter zum Beispiel in Deutschland dann damals ziemlich zuverlässig indiziert worden ist. Wir hatten damals in den 90ern so aus der Außenperspektive das Gefühl, dass CDV eine Firma ist, die sich mehr traut als andere Firmen, die in Bereiche geht, wo andere nicht reingehen. Wir werden gleich mit Wetter auch nochmal dazu kommen. Aber das zeigt sich ja auch schon in der Mitte der 90er. Ich habe zum Beispiel mal auf eure Webseite geguckt im Jahr 1996. Da hattet ihr auch schon einen Online-Katalog. Das war mit Sicherheit kein Gesamtkatalog, sondern so eine Art Highlights-Auszug. Da sind natürlich viele Shareware-Spiele dabei. Aber allein in diesem paar hundert Titel umfassenden Katalog sind schon mehr als 30 CD-ROMs mit Erotikbildern drin. Da stellt sich dann auch die Frage, wann seid ihr denn dazu gekommen, zu diesem Geschäftsbereich? Und wie wichtig war dann das für CDV so Mitte der 90er in Sachen Umsatz?
Die Frage habe ich schon sehr oft gehört. Damals so oder so. Also im Prinzip hat es angefangen mit den VGA-Bildern auf Diskette. Und am Anfang waren das tatsächlich ganz normale Sachen, sagen wir mal Landschaftsbilder oder tolle Gebäude oder Autos oder solche Sachen. Und die Leute haben das geliebt. Also wir haben von diesen VGA-Disketten so viele verkauft, dass wir gemerkt haben, okay, da geht was. Gut, dann kamen irgendwann Frauen dazu und dann hat man irgendwann gemerkt, okay, da geht noch mehr. Und das mit der Erotik, ich stehe dazu, ich bin damals dazu gestanden. Ja, für mich war das nichts Schlimmes. Ich habe immer gesagt, das gehört zum Leben dazu. Das ist was völlig Normales. Die Frage ist natürlich, gibt es Regulierungen, ob man das verkaufen darf oder nicht? Also wenn man jetzt in Richtung Pornografie denkt, das konnten wir nicht verkaufen. Aber wir haben in Richtung Erotik so einiges verkauft. Jetzt muss man dazu sagen, wie viel Prozent vom Umsatz hat das ausgemacht? Wir wurden sogar durch Shareware wurden wir als Erotikversender dargestellt. Und da habe ich dann doch etwas heftiger darauf reagiert, also nicht bösartig oder was auch immer, aber ich habe denen gesagt, Leute, hört zu, wir machen ungefähr 20% von unserem Umsatz damit. Das ist ein signifikanter Anteil, aber es sind nur 20%. Also 80% machen wir mit anderen Dingen. Also wenn ihr uns Erotikversand nennt, dann habt ihr irgendwie das Thema verfehlt, weil wir sind kein Erotikversand. Zu Zeiten, als wir Red oder Lula verkauft haben, war es mehr als 20%. Da waren wir wahrscheinlich so bei 40 oder so in der Größenordnung. Aber das waren natürlich auch immer nur relativ kurze Phasen, nämlich, sagen wir mal, Verkaufsstart, dann die ersten 3 Monate, da ging es natürlich extrem hoch. Und dann ging es wieder runter. Die Erotik-Sachen sind ja dann irgendwann auch schwieriger geworden, weil wenn man Dinge verkauft, die andere als fragwürdig ansehen, kommen aus allen Ecken und Enden irgendwelche, sagen wir mal, rechtlichen Geschichten. Naja, und dann haben wir davon immer weniger gemacht, weil also davon nicht mehr viel gelaufen ist. Aber es war tatsächlich nie 50% oder drüber. Also das kann ich mit Sicherheit sagen, aber ich habe auch immer gesagt, ich stehe dazu, was ist so schlimm an einem nackten Körper? Eine lustige Anekdote war immer, dass wir mit Apogee zum Beispiel und auch mit id Software oft Diskussionen darüber hatten. Ja, die konnten zum Beispiel nicht verstehen, warum wir Wolfenstein 3D nicht verkauft haben, weil da wurde ja gegen die Bösen gekämpft, ja, da wurde gegen die Nazis gekämpft und sie haben dann uns dann gesagt, wie kann das sein, dass ihr das nicht verkauft? Und gleichzeitig haben wir gesehen, dass ihr so Disketten verkauft mit nackten Frauen drauf.
Kulturschock.
Ja. Für die Amerikaner war das komplett verdrehte Welt, ja. Weil nackter Busen ist in Amerika viel gefährlicher als eine nackte Waffe, ja.
Wo kamen diese CD-ROMs eigentlich her?
Also wir hatten damals schon relativ früh erkannt, dass die CD-ROM das große Medium sein wird. Und wir hatten eine Shareware-CD gemacht. Ich würde behaupten, als der erste in Deutschland, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Also da könnt ihr mich nicht festnageln. Wir waren einer der ersten und wir waren zu dem Zeitpunkt schon bei Karstadt gelistet. Und sagen wir mal so, das ging ab wie Schmidts Zäpfchen. Also wir konnten nicht so schnell produzieren, wie wir verkauft haben. Und zum Schluss haben wir dann gesagt, da müssen wir mehr machen, da müssen wir mehr machen. Und dann haben wir immer mehr gemacht. Also ich habe das Medium als solches relativ schnell erkannt, dass das natürlich die Zukunft sein wird. Am Anfang hatte man auch ein bisschen Angst, dass die Shareware damit gleich komplett ausstirbt. Das war aber nicht der Fall, sondern die Leute haben dann eben Sammlungen gekauft. Also die erste CD war CDV Game Power, da waren dann hauptsächlich Games drauf, aber auch andere Shareware. Also wir haben so ein bisschen gemischt. Und dann haben wir mehr und mehr davon gemacht. Also es war schon immer so, ich habe immer versucht mitzubekommen, was da draußen so passiert und was die Welt so macht, was die Kunden wollen. Und klar war, die Kunden wollten möglichst viel auf einem Medium. Als ich damit angefangen habe, die Konkurrenz, haben alle gesagt, du bist wahnsinnig, du machst uns kaputt. Und ich habe gesagt, ja, aber es ist unausweichlich. Die Kunden werden das wollen und deswegen machen wir das jetzt. Ihr könnt das Gleiche tun. Ja, ich meine, ich halte ja niemanden davon ab, das Gleiche zu tun. Naja, und dann ging das sehr schnell, sehr gut.
Kommen wir nochmal auf die größeren Strömungen zurück, weil es ist ja schon offensichtlich in deiner Erzählung, Wolfgang, dass CDV in einer Zeit groß geworden ist, wo ihr euch häufiger auf neue Situationen einstellen musstet. Also das ist die Boomzeit des PCs, das hat euch sicher geholfen, dass das so groß geworden ist, aber dann haben wir den Übergang von den Disketten auf die CD-ROM für euch, du hast es gerade beschrieben, den Übergang vom Direktvertrieb stärker in den Handelsvertrieb und dann kommt natürlich auch die Zeit, wo die Shareware nicht mehr so wichtig ist, also wo das erst die Shareware-Sammlungen auf CD sind. Und irgendwann sicher auch für euch absehbar geworden ist, okay, die ganzen großen Shareware-Publisher in den USA gehen auch alle auf Vollpreisspiele, also ne, die großen Shooter und sowas. Das muss also Mitte der 90er gewesen sein, würde ich sagen, wo für euch dann auch klar geworden sein muss, okay, wir müssen auch in diese Richtung gehen. Und bis dahin wart ihr ja auch, wenn ich das richtig sehe, in erster Linie Vertrieb. Und ihr habt ja dann den Wandel hin zum Publisher gemacht. Also eigene Programme einzukaufen, vielleicht sogar vorzufinanzieren, das wäre auch eine Frage, die wir dann an dich haben. Und auf jeden Fall anzufangen, also auch ins Publishing zu gehen. Wann war denn das? Wie kam das? Und was waren da so eure ersten Gehversuche?
Im Endeffekt war das tatsächlich ein relativ fließender Übergang. Und er kam tatsächlich aus der Shareware, nämlich durch Apogee, durch Epic, durch id Software. Da hat sich dann ziemlich schnell für uns herauskristallisiert, oh Wahnsinn, wir können noch deutlich bessere Umsätze machen mit diesen Spielen, als wir es davor mit der Shareware getan haben. Aber genau genommen hat es auch schon angefangen gehabt mit VGA-Copy. Wir hatten damals ein Translator-Programm, Schwinn hieß es, also von Schwinn, das war der Programmierer. Und da haben wir schon gemerkt, da ist ein großer Bedarf nach diesen sogenannten Vollversionen, weil die Shareware war ja doch immer abgespeckt. Und da gab es dann eben weniger Level oder weniger Funktionen. Und das war bei uns eigentlich tatsächlich ein fließender Übergang. Also ich habe nicht da irgendwann eine Entscheidung im eigenen Sinne treffen müssen. Wir haben dann einfach gemerkt, dass diese Vollversionen eben wahnsinnig gut laufen. Und ich meine, ich war immer offen. Ich habe immer versucht, meine Ohren und meine Augen am Markt zu haben. Ich habe immer versucht, die Kunden zu verstehen. Ich hatte jetzt gerade vor kurzem hatte ich eine Diskussion auf Twitter mit einem und der hat dann gleich über die Bugs in Cossex angefangen zu reden. Und dann sage ich immer, gut, das waren die Anfangszeiten. Ja, ich meine, wir haben ganz sicher nicht alles richtig gemacht. Es gibt keine Firma, die das je konnte. In Software so oder so nicht. Es gibt keine Software ohne Bugs. Das ist eigentlich ganz normal.
Jetzt sind wir ja schon bei Cossex. Das ist vielleicht ein ganz guter Punkt, um einzuhaken, weil das ist ja grundsätzlich eine Veränderung eures Geschäftes. Also die Sachen von Apogee dann als Vollversion zu haben oder ein VGA-Copy, wo man schon das Programm kennt und die Zielgruppe kennt, dann die Vollversion noch zu machen, ist eine völlig logische Extension des Geschäfts, oder? Also das ist auch dieselbe Zielgruppe, man weiß, was man da tut und so. Und dann aber habt ihr ja angefangen, so ein klassisches Publishing zu machen. Kleine deutsche Teams, denen die Produkte vorzufinanzieren, exklusiv zu sein, dann halt wirklicherweise weltweit exklusiv und nicht nur eine deutsche Lizenz für irgendwas zu haben oder so. Und damit kommen wir dann auch zu WET, weil das ja eins der ersten ist. Aber vor WET gab es ja noch vom gleichen Team, von diesen New Generation Leuten, Wieland, Korte und Teuerkauf, gab es ja noch Cliff Danger, das auch schon so einen erotischen Touch hat, aber noch eine ganz andere Art, viel harmlosere Art von Spiel ist. Weißt du noch, wie der Kontakt zu dieser kleinen Firma zustande gekommen ist?
Also ganz ehrlich, den Kontakt, wie der zustande kam, kann ich nicht mehr sagen. Nee. Ich hatte ein sehr gutes Verhältnis mit Carsten Wieland dann. Wir haben uns auch in Hamburg getroffen und haben die Reeperbahn unsicher gemacht, aber anständig sind wir geblieben. Wir haben nur zu viel getrunken. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Also Carsten Wieland, das war für mich der erste Aufhänger, weil Carsten Wieland war ja der Zeichner. Und seine Zeichnung fand ich gleich ganz toll. Ja, also ich hatte auch immer eine gewisse Affinität zu Kunst, also schöne Kunst, egal wie, selbst Comics oder was auch immer, fand ich immer cool. Und in dem Zusammenhang ist es vielleicht entstanden, ich bin mir nicht sicher. Also ich habe auf jeden Fall irgendwann die Zeichnung gesehen, das weiß ich noch. Und ich weiß auch noch, wie ich am Computer von einem meiner Mitarbeiter stand, der hat mir ein paar Zeichnungen gezeigt. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das? Und dann hat er mir erklärt und dann habe ich gesagt, guck mal, ob wir einen Vertrag mit denen machen können. Das weiß ich noch sehr genau. Und dann war auch die erste Lizenzforderung von denen wirklich moderat, muss ich sagen. Also ich habe mit deutlich mehr gerechnet.
Für WET jetzt schon?
Für Wett in dem Fall dann schon, ja. Das war im ersten Moment auch eine Einmal-Lizenz. Ich glaube, später haben wir dann auch Lizenzen noch bezahlt. Bin mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber auf jeden Fall war das so, dass ich gesagt habe, okay, da ist ein Markt. Wir hatten ja diese Versuchsballons. Auch da wieder unser gesamtes vorheriges Geschäftsmodell hat mir immer wieder Hinweise gegeben, was denn funktioniert, was die Leute wollen. Klar, und natürlich die Erotik-Disketten oder die Erotik-CDs dann sind extrem gut gelaufen. Und erotische Zeichnungen, ich meine, der Carsten Wieland war nun mal ein extrem guter Zeichner, fand ich zumindest. Also ich meine, vielleicht gefällt es nicht jedem, aber ich fand es toll. Und das hat mich dann angesprochen. Dann habe ich gesagt, da gibt's garantiert auch einen Markt für. Lasst uns das probieren. Das Risiko ist moderat. Also ist nicht so, dass es uns ruinieren wird, wenn wir es nicht bezahlen können. Und dann hat es extrem gut funktioniert.
Dieses erste Spiel, das ihr gemeinsam gemacht habt, dieses Cliff Danger, das wird kein großer Erfolg gewesen sein, oder?
Also ich kann da die Verkaufszahlen nicht mehr sagen, aber ich würde davon ausgehen, dass es wahrscheinlich unter 10.000 war. Aber es war natürlich so, dadurch, dass wir dann schon die Listungen hatten, haben wir trotzdem was verkauft. Und das war immer so der Punkt. Also wir haben dann gesagt, gut, so bei 3.000, 4.000 sind wir break-even. Also das heißt, ab da fangen wir an, Geld zu verdienen. Und alles, was drüber ist, ist Ertrag. Insofern, also es war sicher kostendeckend. Es war kein großer Verkaufserfolg, ja.
Wie müssen wir uns das denn vorstellen? Also ich nehme an, wir sind da noch in der Zeit, wo so ein externes Team wie jetzt eben die New Generation Software, diese drei Leute, an euch gepitcht haben. Also dieser Gedanke zum Beispiel, hey, wir wollen eine erotische Wirtschaftssimulation machen, das kam von denen, oder?
Ja, das kam von denen. Also es war so, dadurch, dass wir uns dann natürlich immer mehr Namen gemacht haben, dadurch, dass wir dann auch überall vertreten waren, dadurch, dass wir, sagen wir mal, auch in Spielezeitschriften dann schon langsam irgendwie aufgetaucht sind, sei es mit der Shareware-Version als solches oder mit den Vollversionen, kamen dann tatsächlich Teams, sind an uns herangetreten und haben gesagt, hey, könnt ihr das nicht auch mit uns machen? Das war auch da wieder relativ organisch. Gut, klar, das dann zu erkennen, zu sagen, ja, das machen wir, das ist natürlich dann auch eine Entscheidung gewesen, die ich getroffen habe oder die wir getroffen haben als Team. Aber im Endeffekt, es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Das Ohr am Markt haben, zu hören, oh, da geht was. Dann eben auch festzustellen, dass die Amerikaner ja, die waren ja dann auch in gewisser Hinsicht Vorbilder. Wir haben natürlich mitgekriegt, wie explosionsartig Apogee und id Software und Epic dann gewachsen sind. Und dann wussten wir schon, okay, wir wollen auch irgend sowas in diese Richtung machen. Shareware wird ganz sicher irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Und dann hat sich das letzten Endes auch relativ natürlich ergeben. Es klingt immer ein bisschen einfach im Rückblick, aber natürlich, wenn man dann da sitzt und denkt, sollen wir das machen oder sollen wir das nicht machen, ist es nochmal eine schwierigere Entscheidung. Es gab Shareware-Händler, die sind eben ewig in ihrem Geschäftsmodell stecken geblieben. Und sind dann natürlich mit diesem Geschäftsmodell auch irgendwann untergegangen. Und ich persönlich habe immer gesagt, nö, da gibt's interessante neue Sachen. Ich bin auch immer so gewesen, dass mich eigentlich alles irgendwie interessiert hat. Ich habe auch den allerersten Novell-Server unserer Firma habe ich installiert, will ich jetzt hier mal auch mal gesagt habe.
Das ist so eine Karlsruher Sache, wo die CEOs noch die Server selber installieren. Das habe ich in mehreren Karlsruher Firmen erlebt. Das heißt aber bei Red und dann bei Extension wahrscheinlich auch bei Cliff Danger, das war eine Einmalzahlung, die ihr mit denen ausgemacht habt.
Ja.
Wir kaufen die Lizenz für x-tausend Euro und dann kriegen wir das. Und die liefern das komplette Programm ab, wenn es denn fertig ist, zu einem bestimmten Zeitraum und ihr macht den ganzen Rest.
Richtig.
Die CDs pressen, die Packung und so weiter. Weißt du noch, wo die Anleitung herkam? Kam die von euch oder von denen? Also das ist ja immer ein Anzeichen dafür, wie intensiv die Zusammenarbeit ist. Kann das jemand von euch machen oder mussten die alles machen, die armen drei Leute?
Also wir haben auf jeden Fall immer häufiger dann den Entwicklern solche Sachen auch abgenommen. Wie gesagt, am Anfang der Chefgrafiker war so ein unfähiger Typ, nämlich ich. Und dann irgendwann haben wir einen eingestellt und der konnte das, ja, und der hat total geniale Sachen gemacht. Und dann haben wir noch einen eingestellt und dann haben wir noch eine Hilfe dazu eingestellt und so weiter. Und so sind diese Sachen dann immer gewachsen. Und natürlich haben wir dann irgendwann festgestellt, die Entwickler haben keine Lust, Handbücher zu machen. Die programmieren gerne, aber die wollen sich nicht auf den doofen End-User konzentrieren. Der ist natürlich nicht doof, aber der kennt das Spiel noch nicht und so weiter. Aber irgendwann haben wir dann festgestellt, die Entwickler wollen entwickeln und wir machen das Publishing und dazu gehört dann auch das Komplettpaket, ganz klar.
Das heißt, ihr habt es aber nicht vorfinanziert, sondern ihr habt bei Abnahme gezahlt.
Ja, mit den Spielen, da gab es diverse verschiedene. Es gab manchmal Vorfinanzierungen, es gab auch richtige Flops. Da ist einiges dann auch in die Hose gegangen, wo wir dann vorfinanziert haben in großem Umfang. Also zum Beispiel, eine Sache kann ich erzählen, Cossacks haben wir nicht vorfinanziert, aber irgendwann im Laufe der Entwicklung sind die dann zu uns gekommen und dann haben wir natürlich schon angefangen, okay, wir sind bereit, da einen bestimmten Betrag zu bezahlen. Weil wir wollten das Spiel unbedingt. Wir hatten damals die Demo-Version gesehen und die Demo-Version war noch ziemlich schlecht. Aber da ich davor selber Command & Conquer und solche Sachen gespielt hatte, habe ich gesagt, das sieht ziemlich geil aus, wenn die das jetzt noch technisch hinkriegen, weil die technische Umsetzung war bei der ersten Demo-Version, die uns geschickt hatten, richtig schlecht. Aber ich habe gesagt, okay, wir hatten dann schon Mitarbeiter, der hat nichts anderes mehr getan, als solche Projekte zu sichten. Also der saß den ganzen Tag da und hat nichts anderes gemacht, wie die ganzen Einsendungen, die wir bekamen, und es waren viele, durchzusehen und zu sagen, ist da was Interessantes für uns dabei? Und dann hat sich das auch so entwickelt. Also es gibt Projekte, die haben wir komplett vorfinanziert und es gibt Projekte, die haben wir mit einer Einmalzahlung gekauft, als sie schon fertig waren, und es gibt Projekte dazwischen. Also es gab im Prinzip alles, ja.
Das ist ganz spannend und wir reiten da jetzt gerade deswegen so drauf rum bei Wett, weil, also ich sage es einfach mal so, Wett macht den Eindruck, als sei das ein Spiel, das nach hinten raus ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt wurde. Das nicht ganz so poliert ist, wie es vielleicht hätte sein können. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie kam das denn? Normalerweise denkt man ja, so ein etablierter Publisher hat so ein Milestone-System, da sind Zahlungen dran geknüpft, wenn jetzt das nochmal einen Polishing-Durchgang macht, hängt mal noch ein Milestone dran, zahlt nochmal was dem Team und so weiter. Wenn das jetzt aber eine Einmalzahlung von euch war und das Spiel muss nochmal einen Monat lang poliert werden oder zwei, dann muss das Entwicklerteam es ja schlucken, diese Kosten. Und da würde man dann vermutlich denken, naja, dann geben sie es halt lieber mal so ab, wie es ist und hoffen, dass der Publisher nicht so genau hinguckt.
Also das ist auch ein wirklich ernstzunehmendes Problem, wenn man Computerspiele an sich entwickelt, nämlich wie bekommt man seine Entwickler dazu, über die gesamte Zeit zielgerichtet an Problemen zu arbeiten und das Produkt zu verbessern. Und das ist keine leichte Aufgabe, kann ich ganz klar sagen. Also ich ziehe den Hut vor jedem Team wie Rockstar oder so, die so ein Produkt wie GTA rausbringen, das so bis ins Kleinste gepolished ist. Das ist eine wahnsinnige Leistung. Und wenn man das selbst versucht oder macht, ich kann nur sagen, also meine ersten grauen Haare habe ich garantiert zu der Zeit bekommen, weil Entwickler als solches sind schwierig. Und das mit der Einmalzahlung, ich kann das jetzt bei Wett gar nicht mehr ganz genau sagen. Ich denke, sie haben damals behauptet, sie haben ein fertiges Produkt und wir haben das dadurch, dass die Einmalzahlung nicht so hoch war, auch nicht so, sagen wir mal, intensiv geprüft, wie wir es dann später gemacht haben. Das Lustige ist auch, ich habe natürlich auch ein bisschen nochmal nachgelesen, habe dann gleich das gefunden, dass nach hinten raus sind die ganzen Animationssequenzen weg und so weiter und so fort. Ja, klar, sagen wir es mal so, am Anfang war unsere Qualitätskontrolle, da ziehe ich mir auch selber den Schuh an, nicht optimal. Das heißt, wir sind manchmal auch schnell auf was draufgesprungen und haben gesagt, wir machen das jetzt, hätten vielleicht noch ein bisschen intensiver da reingehen sollen. Später hatten wir dann eine ganze Abteilung mit 50 bis 100 Studenten, die nichts anderes gemacht haben, als Spiele zu testen. Das hat leider auch nicht immer hervorragend funktioniert, das weiß ich auch. Also das lag aber oft dann nicht mehr an uns, sondern dann wieder daran, dass es eben nicht so leicht ist, einen Entwickler zu motivieren, vor allen Dingen dann, wenn er mit den monatlichen Zahlungen zum Beispiel nicht mehr seine Kosten decken kann. Dann wird es einfach schwierig. Und dann ist es aber für beide Parteien schwierig. Wie viel Geld steckt man da noch rein? Wie viel Geld kann man da noch reinstecken? Was für ein Break-Even muss man dann erreichen? Ja, da kann man zum Beispiel das Projekt Breed nehmen. Das wurde hochgelobt vor dem Erscheinen und als es dann erschien, war es sehr mau.
Das neue Halo, ich erinnere mich.
Ja, ja, ja. Ja, der Chefentwickler von Microsoft kam damals zu uns an den Stand und hat sich Breed angeguckt, weil die wollten sehen, ob wir da tatsächlich einen Halo-Killer in der Mache haben. Und es sah so aus, die Demo und so weiter, das sah alles sehr gut aus. Aber dann, da kann ich auch Stories zu erzählen. Und ich kann euch auch sagen, wer bis zum Schluss Beta-Tester gemacht hat, das war nämlich ich. Ich habe sogar im Skiurlaub noch Beta-Tests für Breed gemacht. Und dann haben wir teilweise das Inhouse programmiert, dran rumprogrammiert, um Fehler zu beseitigen. Ich weiß, ganz viele Fehler wurden nie beseitigt. Naja, es ist nicht leicht, mit Entwicklern ein gutes Verhältnis zu haben über einen längeren Zeitraum. Es passiert auch, Gott sei Dank. Also am besten sind natürlich die Teams gewesen, ganz am Anfang, so wie Epic oder so, Tim Sweeney, der wusste einfach, was er wollte. Und dann hat er dann Jill of the Jungle zum Beispiel abgeliefert. Das war schon fertig, ja. Da musste man nichts mehr machen. Oder Apogee mit Commander Keen. Die wussten schon, was sie tun.
Was habt ihr bezahlt für Red? Weißt du es noch?
Ich weiß es noch, aber ich weiß nicht, ob ich das sagen sollte. Es war auf jeden Fall für Spieleentwicklung an sich ein niedriger Betrag.
Fünfstellig?
Ja.
Also man kann ja nicht nur in die Entwicklung investieren, sondern auch noch in andere Dinge. Und wenn ich mir jetzt euer eigenes Publishing-Geschäft so 96, 97 angucke, da haben wir sowas wie eben Cliff Danger, da haben wir Caveland. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Das ist, glaube ich, auch was, was ihr aus Deutschland gekauft und gepublished habt. Und die Boxen dazu sind noch, naja, halt wie man so kleine Spiele gestaltet. Und dann kommt Wett und es hat schon diese imposante Box. Das hat diese mit Folie, mit dem 3D-Effekt, also weil da noch was dahinter ist. Und da sehen wir auf einmal ganzseitige Anzeigen, die ja in den Magazinen links und rechts schaltet. Also man hat das Gefühl, CDV hat den Eindruck, sie haben jetzt hier was am Start, das könnte richtig gut gehen. Und das war ja noch nicht klar zu diesem Zeitpunkt. Da sind wir ja noch vor dem Release. Was hast du spezifisch gesehen in Wett? Warum habt ihr geglaubt an das Ding?
Gut, es gab Bluebyte, es gab andere Firmen, die auch so Spielesoftware gemacht haben. Und wir haben gesehen, das verkauft sich gut. Und letzten Endes war mir auch immer klar, das war auch so ein organisches Lernen. Am Anfang haben wir in dieser Plastiktüte verkauft und dann haben wir Verpackungen gemacht, dann haben wir sie besser gemacht und so weiter. Und dann hat sich das so entwickelt. Und für mich war es wichtig, also Wett, da wusste ich dann schon, das könnte ein Knaller werden. Weil der Markt ist einfach da, die Leute mögen solche Spiele in Deutschland, also nur in Deutschland so richtig, aber und dann kommt noch der Erotikfaktor dazu und ich möchte einfach eine Verpackung haben, die richtig geil aussieht. Und dann der erste Verpackungsentwurf war nicht in 3D, also nicht mit diesem Fenstereffekt, sondern ohne, sondern das ganz offen, habe ich gesagt, na, ganz offen bin ich mir nicht sicher, dann haben vielleicht die Händler Angst, wenn sie das ins Regal legen, dass das doch ein bisschen unanständig aussieht, was man da sieht. Also machen wir so einen 3D-Effekt, machen da noch irgendwas davor. Ja, das haben wir dann getan. Und dann hat er auch keine Angst, das in die Regale zu legen, obwohl man ja einfach nur so ein bisschen nach vorne gucken musste. Also um Unternehmer zu sein, gehört auch in gewissem Umfang Mut dazu. Das heißt, man muss manchmal den Sprung wagen, um wirklich erfolgreich zu sein. Also wenn man nur den vorsichtigen Weg geht, dann kommt man auf gar keinen Fall so weit, wie man kommen kann, wenn man auch mal größere Sprünge macht. Klar, wenn man größere Sprünge macht, kann man dann auch auf die Nase fallen. Das ist die andere Geschichte. Das ist die andere Seite der Medaille. Also ich habe damals gewusst, das Ding kann man gut verkaufen. Das wird garantiert den Betrag, der ja nicht so hoch war, auch wieder einspielen. Das hat uns natürlich auch geholfen. Dadurch, dass wir eine relativ geringe Lizenz bezahlt haben, wussten wir, das Risiko, das wir eingehen, wenn wir das jetzt richtig in eine schöne Verpackung machen und richtig fett da draußen in den Markt stellen, ist nicht so groß. Es wird uns nicht ruinieren. Das war natürlich ein wichtiger Punkt. Insofern, ja. Also es ist immer so eine Waage, so eine Balance, die man finden muss zwischen zu viel und zu wenig. Ich persönlich bin ja auch nie auf Messen gegangen oder so gut wie nie, habe immer Claudia dahin geschickt und das hat sie manchmal auch bemängelt.
Sie hat gesagt, du seist das Phantom gewesen. Wirkst gar nicht mehr so, aber das muss eine andere Lebensphase gewesen sein.
Drücken wir es so aus. Ich konnte immer ganz gut mit Leuten. Ich war ganz am Anfang, als CDV klein war, war ich auf den Messen. Und das hat mir auch Spaß gemacht, aber das war extrem anstrengend. Und also ich drücke es jetzt mal so aus, viele von meinen Kollegen waren so echte Schaumschläger. Also Leute, denen es unheimlich wichtig war, welches Auto sie fahren und welches Haus sie haben und wie ihre Frau aussieht und die Pferdepflegerin und das Boot und solche Sachen. Und das war mir persönlich nie wichtig. Klar, verdient man dann irgendwann mehr Geld und dann kann man sich Dinge leisten, aber persönlich war mir das nie wichtig und ich habe mich da einfach nicht zu Hause gefühlt. Deswegen war ich das Phantom. Ja. Das war dieses da rausgehen und dann so den großen Hampelmann spielen. Und im Endeffekt, ja, klingt jetzt vielleicht wie falsch bescheiden, aber ich selber habe nicht dieses Bedürfnis gehabt, der Welt zu sagen, hey, guck mal, was ich geschafft habe. Mir war wichtig, was wir geschaffen haben, also als Firma insgesamt. Und mir war wichtig, dass ich alles dafür gebe, dass das gut funktioniert. Aber das Rausgehen war mir nicht so wichtig. Und Claudia hat damals einen super tollen Job gemacht, hat ja mit euch Redakteuren immer ein gutes Verhältnis gehabt, was ich natürlich alles wusste. Also ich wollte es schon immer alles genau wissen, wer mit wem und warum und so weiter und so fort. Aber ich persönlich habe immer gesagt, nö, ich mache die Arbeit hinten dran und nach draußen schicke ich andere.
Wer hat eigentlich den Namen Wet erfunden? Wet Sexy Empire. Kam das mit dem Projekt? Claudia hat geargwöhnt, das sei ein Rückgriff auf eure Wet Dreams CDs.
Ich bin mir da ehrlich gesagt auch nicht mehr ganz sicher. Also ich kann dazu sagen, ich habe öfter mal Namen erfunden. Und manche von denen finden meine Ex-Mitarbeiter immer noch nicht gut. Also es könnte sein, dass es daher kam. Und ich habe oft Namen festgelegt. Über die kann man diskutieren. Aber für mich war immer wichtig, der Name muss ein Alleinstellungsmerkmal haben. Das heißt zum Beispiel Codename Panzers, was dann später kam, hieß am Anfang nur Panzers. Und da gab's ja dann schon Internet und so. Und wenn man Panzers eingegeben hat, dann hat man Hunderte oder Tausende oder Zehntausende von Fundstellen gehabt. Und ich habe gesagt, ja, aber wenn jemand das Spiel sucht, dann findet er das nicht. Weil er gibt Panzers ein und das macht keinen Sinn. So, und außerdem gibt's ja jetzt in der neueren Zeit, gibt's ja viele gute Beispiele, so Red Dead Redemption. Ja, ich meine, ewig langer Name. Aber jeder kann ihn sich merken, das Spiel ist genial. Und letzten Endes bei Wett war es wahrscheinlich so, dass ich das letzte Wort gesprochen habe. Aber genau kann ich es nicht mehr sagen. Wett Dreams, das waren diese CDs mit den ganzen Bildchen drauf. Die haben sich auch extrem gut verkauft. Also wahrscheinlich war das so. Aber genau kann ich es in dem Zusammenhang nicht mehr sagen.
Ihr habt am Anfang das erste Spiel, Sexy Empire, für einen Einmalbetrag gekauft. Und dann ging diese Zusammenarbeit ja weiter, dann auf dieser Grundlage des ersten Erfolges. Vielleicht weißt du auch noch Verkaufszahlen vom ersten, da gibt es ja unterschiedliche Quellen, da wird uns auch deine Info freuen, aber noch ganz kurz. Danach müsst ihr ja eine andere Art von Vertragswerk geschlossen haben, nehme ich an. Wir sind uns auch nicht sicher, wer hat zum Beispiel die Rechte an dem Namen, der Figur, der Marke, ist das alles zu euch übergegangen? Habt ihr denen das alles in Bausch und Bogen abgekauft? Am Anfang ging es ja nur um ein Softwareprodukt, oder?
Ja, also die Verträge haben sich verändert, ganz klar, weil die Entwickler haben natürlich alle mitbekommen, dass wir gut Geld verdienen und dass wir so aufwendige Verpackungen machen konnten und so weiter und so fort, dass CDV gewachsen ist. Und dann hat sich das natürlich rumgesprochen. Und im Endeffekt ist es für mich auch in Ordnung. Also ich war nicht darauf aus, Entwickler übers Ohr zu hauen, weil im Endeffekt auch das funktioniert nicht. Es muss ein Geben und ein Nehmen sein. Also beide Seiten müssen davon profitieren, weil sonst arbeitet man nicht sehr lange zusammen. Die andere Sache mit den Rechten, also damals, wir haben nicht sehr auf die Rechte geachtet. Das war im Nachhinein sicher ein Fehler. Für uns waren erstmal die Spiele wichtig, Namensrechte als solches. Wir haben natürlich immer darauf geachtet, wir hatten einen guten Anwalt, der hat uns wirklich gute Verträge geschrieben. Da war alles geregelt, aber Namensrechte haben wir in der Regel nicht gekauft. Im Nachhinein bedauere ich das ein bisschen, aber das ist, wie es eben damals gelaufen ist, ja.
Das ist ein interessanter Punkt, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber erstmal noch in der Chronologie. Also Wett ist da, ist ein sehr großer Erfolg, wie vorhergesehen. Dann erscheinen ja ein paar weitere Spiele mit Lula in dieser Franchise, sagen wir mal. Das nächste, was dann kommt, ist Lula Inside, das auf den Tamagotchi-Hype aufsetzt. Wo kam denn diese Idee her? Wurde euch das auch gepitcht von dem Team oder kam das von euch?
Das sind Fragen, da muss ich wirklich sagen, da kann ich nicht mehr genau sagen.
Kein Problem.
Diese kleinen Produkte, die wir dann gemacht haben, da haben wir so viele gemacht. Also zum Schluss auf Mobi Games oder so habe ich gesehen, da stehen momentan 187, das sind aber nicht alle. Das ist auch nur ein Teil davon. Ich habe nämlich ein paar gleich nicht gefunden, die eigentlich auch dazu gehört hätten. Also ich sag mal, bei uns in der Firma, wir hatten oft auch Diskussionen darüber. Wir haben uns über alles Mögliche unterhalten. Und Tamagotchis war natürlich das Riesending. Und dann hat man auch immer gedacht, oh, da könnte man was machen. Und dann gucken wir mal und dann probieren wir mal. Und wir haben immer versucht, unsere Fühler auszustrecken. Ja. Und dann brauchte man eben einen Entwickler, der dafür auch empfänglich war, der dann zum Schluss gesagt hat, oh ja, würde ich machen. Ich meine, es gab auch Spieleideen, da haben die Entwickler gesagt, niemals machen wir sowas. Naja, es war schon immer auch eine Team-Creation. Das heißt, also wir hatten ja auch viele Besprechungen. Wir hatten regelmäßige Meetings. Das war mir immer ganz wichtig. Bei mir in der Firma gab es einmal die Woche eine große Besprechung mit den wichtigen Leuten. Und wir saßen da alle zusammen. Und auch all diese Dinge mussten wir uns ja auch erst erarbeiten. Wie gesagt, wenn man aus einer Wohnzimmerfirma oder wir waren zwischendrin auch in einer Garage, möchte ich kurz sagen, aber ganz wichtig. Wenn man so entsteht, dann muss man all diese Dinge lernen und mit der Zeit lernt man die dann. Und dann kommen eben auch Spieleideen von den Mitarbeitern oder auch von den Externen. Also ich weiß, Carsten Korte hatte öftermals Ideen. Aber wir haben, bin ich mir ziemlich sicher, nicht alle davon umgesetzt. Das war dann auch wieder so, dass wir dann gesagt haben, okay, viel Input, aber naja.
Ich glaube, Carsten Wieland hatte auch viele Ideen, wenn ich das richtig gesehen habe. Also ich schätze mal, da hat es nicht dran gemangelt. Aber wo wir gerade von den beiden Carstens sprechen und weil du gerade gesagt hast, hier Teams und regelmäßige Besprechungen und sowas, aus diesem zeitlichen Abstand ist es ziemlich schwierig für uns als Außenstehender in dieses Team New Generation Software reinzugucken. Unserem Verständnis nach war das ja ein Dreiergespann im Kern und ein dezentrales Team. Also die saßen an unterschiedlichen Orten in Deutschland, wenn ich das richtig verstanden habe. Mit wem habt ihr dann am häufigsten gesprochen? Der Carsten Korte war doch der Geschäftsführer, wenn ich das richtig sehe. Der müsste doch eigentlich der erste Ansprechpartner gewesen sein.
Diese Ansprache mit den Leuten, auch mit den Teams, habe oft nicht ich gemacht. Das heißt, es waren dann, also ich bin mir gar nicht ganz sicher, wer damals das Team gehandelt hat. Ich weiß noch, auch die Anita, ja, die Anita Galitzendorfer, die ich vorhin erwähnt hatte, die hat oft auch mit denen gesprochen. Weil am Anfang war das so, wir hatten keinen Producer oder so. Also wir hatten niemanden, der sich da dezidiert um ein Spiel gekümmert hat, sondern auch das ist dann so entstanden, dass wir gemerkt haben, oh, wir brauchen da jemanden, weil die Teams brauchen einen Ansprechpartner, weil die haben Fragen, logischerweise. Also Lula 3D, da waren wir dann schon sehr involviert, da war ich auch involviert. Viele von den angeblich witzigen Dialogen sind von mir geschrieben worden, aber deswegen sage ich angeblich witzig, weil ich fand die natürlich witzig, aber ich habe jetzt drei Kinder und die sagen immer, Papa, du mit deinen Dad-Jokes, ja. Naja, dann haben wir gemerkt, wir brauchen Producer, wir brauchen Leute. Da kommt dann später so jemand wie Achim Heidelauf, auch von mir ein sehr geschätzter Mitarbeiter. Also ich habe auch mit denen gesprochen, aber das war eher selten. Ja, das heißt, wenn es wirklich um wichtige Dinge ging, wie um Geld oder solche Sachen oder das Projekt nicht voranging, dann bin ich teilweise ins Spiel gekommen, aber auch nicht bei allen Entwicklern. Das hing ein bisschen davon ab, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Producer war und wer der Producer war und so weiter.
Wer hatte deiner Einschätzung nach bei New Generation Software den Hut auf?
Meiner Einschätzung nach wahrscheinlich eher Carsten Wieland, Helmut Theuerkauf vielleicht auch. Also Carsten Korte war mehr der Geschäftsführer oder der sich so um alles drumherum gekümmert hat. Also so habe ich das wahrgenommen. Also für mich war Carsten Wieland der Hauptansprechpartner. Und mit dem habe ich mich ja, wie gesagt, auch getroffen. Den Carsten Korte habe ich auch, glaube zweimal getroffen oder so. Aber Carsten Wieland, mit dem habe ich mich einfach gut verstanden.
Wir hatten ja schon gesagt, Wett war erfolgreich, aber die Frage stand noch im Raum, wie erfolgreich war es denn? Hast du noch Zahlen im Kopf, was sich das Spiel verkauft hat, was es euch gebracht hat?
Also bei Wett kann ich sagen, wir haben sicher in den Hunderttausendern insgesamt mit Zweit- und Drittvermarktung verkauft. Erstverkauf würde ich schätzen, also von der ersten Version vielleicht 70.000, 80.000, so in der Größenordnung. Also genau sicher bin ich mir da nicht mehr, aber es waren schon signifikante Zahlen. Also war schon so, dass wir wussten, wir haben da eine Büchse geöffnet, die sich für uns als lukrativ erweisen kann und die der Firma zu weiterem Wachstum verhelfen kann. Die allerersten Sachen, die waren eher in den Tausenderbereichen, aber dann ging es ziemlich schnell in die Zehntausenderbereiche und dann haben wir auch relativ schnell erkannt, dass Zweit- und Drittvermarktung auch eine sehr gute Sache sind und da ging es dann schon in hohe Stückzahlen.
Mit eurer Vertriebsstärke habt ihr natürlich immer eine gute Möglichkeit für eine eigene Zweitvermarktung gehabt, aber das Wett für so ein erfolgreiches Spiel kam das erstaunlich früh für meinen Geschmack in so eine Drittvermarktung. Das war ja schon Ende 2000 auf einer PC Joker CD als Vollversion. War das ein taktischer Move, weil die hatten dann auch komischerweise eine Demo zu Sudden Strike drauf oder war das schon einfach ein Teil eurer Vermarktungsstrategie dann?
Also es war dann so, wir haben natürlich, bevor wir in die Zweit- oder Drittvermarktung, als Drittvermarktung in dem Fall gegangen sind, immer die Verkaufszahlen angeguckt. Und wenn da nicht mehr viel gelaufen ist und jeder kleine Betrag, der da noch reinkam, doch positiv war, also besser als jetzt, sagen wir mal, 2 oder 3 Monatsumsätze, dann haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt. Da waren wir relativ wenig emotional. Also für mich persönlich war das dann immer so, man muss einfach erkennen, wenn das Produkt dann tot ist, also wenn kein Kunde mehr es kaufen möchte, dann gibt's da draußen vielleicht immer noch Leute, die das gerne mal angucken wollen und dadurch vielleicht angefüttert werden für was Neues. Und deswegen haben wir das dann auch sehr schnell gemacht.
Also nur der Vollständigkeit halber, was die Verkaufszahlen von WET angeht, die MCV Deutschland hat 1998, also als das Spiel etwas mehr als ein Jahr im Handel war, von 185.000 verkauften Stück in Deutschland gesprochen, vermutlich unter Berufung auf Zahlen von euch. Und die Redfire Software, also die Nachfolgefirma von Korte und Wieland, hat auf ihrer Webseite 2001 behauptet, WET, also der erste Teil, hätte sich in Europa zu diesem Zeitpunkt 500.000 Mal verkauft. Hältst du das für realistisch?
500.000 bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, wir haben in Europa verkauft, wir haben in anderen Ländern verkauft, aber die Stückzahlen waren nicht wirklich mit Deutschland vergleichbar.
Also die Zahl war inklusive Deutschland natürlich.
Nee, klar. Ob wir da schon bei 500.000 waren, bin ich mir nicht so sicher. Aber sagen wir mal, größenordnungsmäßig sind wir da auch nicht so weit von entfernt. Ja. Und wir haben natürlich dann dort auch gleich relativ schnell Zweitvermarktungen und so Geschichten gemacht, sind also in den Budgetbereich gegangen. Also haben die Spiele dann deutlich günstiger verkauft und natürlich die Spieler damals, die haben alles gekauft. Ja, da war eine hübsche Frau oder was auch immer auf dem Cover, dann wurde das gekauft. Die Leute, die wollten irgendwo hin mit ihrem Geld und dann gab es ein Produkt und dann haben sie ihr Geld halt dafür ausgegeben. 500.000 kann sein, bestätigen kann ich das jetzt nicht mehr, also das ist zu lange her.
Also wenn ein Produkt wie WET so erfolgreich und ja letztendlich auch so lukrativ ist, dann haben alle beteiligten Parteien in der Regel ein Interesse daran, das zu wiederholen, diesen Erfolg, sprich eine Fortsetzung zu machen. Und so ist es bei WET ja dann auch passiert mit WET Attack. Erzähl mal, Wolfgang, woran du dich noch erinnerst, was dieses Projekt angeht.
Also sagen wir es so, wir haben gut verkauft und wir haben dann einfach weitergemacht mit dem, was die uns letzten Endes angeboten haben. Red Attack war auch erfolgreich, aber nicht so erfolgreich, zumindest in meiner Erinnerung, wie WET selbst. Lula 3D war dann schon wieder ein ambitionierteres Projekt.
Das WET Attack war fast 2 Jahre in der Entwicklung, also zumindest ist es 2 Jahre nach dem ersten WET erschienen. Viel größerer Titel, 6 CDs zum Beispiel allein damals, aber auch dieser Mix aus, da ist Adventure drin, da ist Wirtschaftssimulation drin, da sind 3D-Weltraumschlachten drin, also so Ballerszenen. Das ist ein wesentlich ambitionierterer Titel, als es das erste Spiel noch war. Und ich las damals auch in der MCV, dass ihr von eurer Seite 1 Million Euro in Entwicklung und Marketing investiert hättet. Das muss ja dann deutlich der größte Titel sein, den ihr damals finanziert habt.
Wahrscheinlich, aber wann war das Erscheinungsjahr nochmal?
99 ist das rausgekommen.
99, gut, das war dann also um die Zeit, wo wir auch schon andere gute Titel rausgebracht haben. Ob da jetzt wirklich 1 Million reingepumpt wurde, also wenn man den gesamten Prozess sieht mit Produktion und Marketing-Mitarbeiterkosten, kann die Zahl schon in der Größenordnung gewesen sein. Aus den kleineren Anfängen haben sich dann immer die nächstgrößeren Räder oder die nächstgrößeren Projekte entwickelt. Also wir hatten dann natürlich das Gefühl, da geht was, also investieren wir hier deutlich mehr und machen wir hier deutlich mehr, haben dann im Endeffekt versucht, die Projekte, die vorher gut gelaufen sind, einfach größer zu machen und insgesamt mehr aus dem Produkt oder dem Projekt oder der Idee an sich zu machen. Bei WET Attack, denke ich, war Helmut Theuerkauf mehr involviert. Aber so ganz genau, wie gesagt, kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Aber es war schon so. Wir haben dann uns einfach getraut zu sagen, gut, wir wissen, wie viel wir davor verkauft haben. Da lohnt sich der Sprung, selbst wenn man sagt, die Gesamtkosten. Also ich erinnere mich jetzt langsam dunkel daran. Das war aber eine Abschätzung. Also es war im Prinzip Gesamtkosten gesehen. Und wir wollten natürlich mit einer schönen Zahl da rausgehen, damit das auch in der Presse Anklang findet.
Klar.
Weil das ist ja wichtig, dass man Headlines generiert.
Also ich höre da jetzt raus, ihr habt die mehr oder weniger machen lassen, die New Generation Software Leute für WET Attack. Du hast jetzt keine Erinnerung, dass das irgendwie ein besonders schwieriges oder problembeladenes Projekt gewesen wäre.
Also ich würde sagen, also weniger problematisch als andere. Mein Albtraumprojekt war dann irgendwann Breed, aber das ist eine andere Story.
Es passiert jetzt was Interessantes aus unserer Perspektive, denn das hört jetzt auf mit der Lula-Serie. Also Red Attack ist so ein großer Titel, der auch mit viel Pressebegleitung und Marketingbegleitung in den Markt kommt. Und dann ist das Ende von New Generation Software. Der Korte und der Wieland reformieren sich dann als Redfire Software. Das ist einmal ein großes Fragezeichen für uns. Was ist da denn passiert? Warum löst sich das ursprüngliche Team auf und es gibt eine Nachfolgefirma? Und diese Nachfolgefirma Redfire macht jetzt weiter erotische Spiele, auch im Vertrieb mit euch. Dieses Ibiza Beach Babewatch zum Beispiel. Aber nichts mehr mit Lula. Die Figur ist auf einmal weg. Der Titel Wett ist auf einmal weg. Und daher kam auch Gunnars Frage vorhin, wo liegen eigentlich die Rechte? Also man sollte ja meinen, dass mindestens mal Korte und Wieland ein Interesse daran hätten, mit ihrer erfolgreichen Figur weiterzumachen. Also die große Frage ist, was ist denn da passiert 99, 2000?
Also über die Internas dieser Drei-Mann-Firma zu sprechen, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, dass es da geknirscht hat. Ich meine, das, was eben in Firmen manchmal passiert, die Zusammenarbeit hat nicht mehr so gut funktioniert, so wie sie hätte funktionieren sollen. Ich will das jetzt aber auch auf keine Person schieben. Ich habe natürlich eine Person immer im Hinterkopf, aber das wäre unfair meiner Meinung nach, weil ich natürlich im Tagesgeschehen da nicht dabei war. Ich habe natürlich die Auswirkungen habe ich mitbekommen und deswegen habe ich da auch eine Vermutung, wie das gelaufen ist. Aber im Endeffekt ist es für mich so, dass ich da also nicht zu tief einsteigen will. Ich weiß, es hat bei denen geknirscht und es war dann schwierig. Ich bin mir auch nicht sicher, ob die Verteilung der Lizenzen dann bei denen selber ordentlich gelaufen ist oder wie auch immer das war. Das kann ich alles nicht so genau sagen. Ausgabenseite. Es ist ja so, wenn so eine kleine Firma plötzlich Geld hat, dann ist es oft ein Dilemma, dass das Geld zu schnell ausgegeben wird. Und dann entstehen da natürlich Empfindlichkeiten. Ja, ich meine, das haben wir ganz oft erlebt. Die Entwickler haben klein angefangen, hatten eine gute Idee, hatten ein gutes Projekt gemacht. Mit diesem guten Projekt haben sie gut Geld verdient. Und plötzlich sind sie abgehoben und haben sich, was weiß ich, teure Autos und sonst was gekauft. Oder haben teure Büroschreibtische gekauft. Ich zum Beispiel habe immer gesagt, wir kaufen nichts Teures. Ich weiß nicht, wie lange es uns geben wird. Ja, ganz einfach. Wir fangen erstmal ganz billig an. Und am Anfang haben wir super billig alles gekauft. Und irgendwann haben wir dann mal die bessere Version bei IKEA gekauft. Das war dann schon das Teuerste. Ja. Naja, also ich weiß, da gab es Probleme innerhalb und ich bin mir auch nicht sicher, ob daher dann möglicherweise die Schwierigkeiten kamen, dass sie Lula erstmal, ich denke es war so, die hatten da so einen internen Streit, wer denn jetzt wie viel Rechte an was hat, aber ich kann dazu wirklich nicht zu viel sagen, weil die Details kenne ich nicht wirklich.
Aber so ganz meta betrachtet, jetzt ohne da jetzt in Firmendetails von irgendeiner Seite zu gehen, ihr hättet Lula in irgendeiner Weise weiter ausgewertet, wenn die rechte Frage easy gewesen wäre oder wenn ihr da einen Partner gehabt hättet. Das lag nicht an euch, weil ihr gesagt habt, nee, jetzt reicht's uns. Wir wollen seriös werden.
Nee, ganz ehrlich, also in dem Punkt habe ich immer gesagt, was auch immer die Welt als seriös anzieht, ist also nicht unbedingt das, was mich interessiert. Ich mache Produkte. Klar, konnte man das Argument bringen, dass Lula negativ auf andere Projekte abgefärbt hat. Das Thema haben wir damals auch diskutiert, natürlich. Zum Beispiel die Wet Dreams, also diese erotischen Bildchen auf CDs, die haben wir noch sehr, sehr lange vertrieben, aber vor dem Börsengang hieß es dann, das können wir jetzt nicht mehr machen. Ja. Naja, und dann war das aber auch schon so, da war der Umsatz so gering und dann habe ich gesagt, okay, hab jetzt kein Problem damit zu sagen, wir dünnen uns da ein bisschen aus und machen in moralischer Hinsicht anständigere Sachen. Klar könnte man sagen, strategisch kann man eine Firma in eine gewisse Richtung ausrichten, dass man sagt, okay, wir machen jetzt Real-Time-Strategy und sonst nichts. Aber ich habe uns immer mehr als breit aufgestellte Firma gesehen, auch weil ich diverse Firmen gesehen habe, damals kleinere meistens, die vielversprechend angefangen haben und dann relativ schnell das Zeitliche gesegnet haben.
Nochmal schnell zurück zu dieser rechte Frage. Als Korte und Wieland dann ihr Redfire Software gründen. Eines der ersten Produkte, das sie machen, nennt sich Inside Chassis. Das ist wieder so ein Tamagotchi-Dingens. Und wenn man auf die Packung guckt, dann sieht diese Chassis, die da die neue Heldin ist, die sieht 1:1 aus wie Lula. Und auf der Webseite schreiben sie damals, das sei der Nachfolger im Geiste zu Lula Inside, also zu diesem ersten Tamagotchi. Also das schreit alles danach, als hätte das eigentlich ein Lula-Spiel sein sollen, aber aus irgendeinem Grunde konnten sie die nicht Lula nennen und deswegen heißt sie Chassis. Und die naheliegende Annahme wäre ja nun, naja, sie konnten das nicht machen, weil die Lula-Rechte bei euch liegen, bei CDV. War das der Fall oder nicht?
Nein, also wir hatten die Rechte nicht, nein.
Okay.
Ich muss jetzt dazu auch sagen, so ganz hundertprozentig bin ich mir dann nicht mehr sicher, aber wir hätten garantiert da keine Probleme mit gehabt. Man muss das so sehen. Ich habe ja gesagt, am Anfang hatten wir Verträge, die waren eine Seite lang. Und dann ist das passiert, was immer passiert. Ja, die Verträge wurden immer länger und es gab immer mehr Klauseln und es gab immer mehr Anwaltsdeutsch. Aber ich bin mir ganz sicher, das kann nicht so gewesen sein, weil wir hätten ganz sicher dem zugestimmt, dass wir da irgendwie weiter zusammen mit Lula was machen. Also Lula war einfach ein erfolgreicher Name, eine erfolgreiche Marke. Ich habe jetzt hier in den USA sogar noch eine Lula 3D-Statue in Lebensgröße in meinem Schlafzimmer stehen.
Im Schlafzimmer, natürlich.
Ja.
Stichwort Lula 3D, du hast es ja jetzt schon mal ein paar Mal erwähnt. Lula kommt ja dann zurück bei euch 2005 in Lula 3D. Da sind, soweit ich das sehe, ist Redfire, also Korte und Wieland, nicht beteiligt an dem Spiel, sondern das ist was bei euch intern entsteht. Wo kommt das denn jetzt auf einmal wieder her? Wie kam dann die Lizenz wieder zu euch?
Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz ehrlich sagen, da muss ich jetzt glatt passen. Wahrscheinlich haben wir die Rechte gekauft. Würde vielleicht Carsten, also die beiden Carstens, besser wissen als ich. Ich denke, wir haben die Rechte gekauft und dafür einen Einmalbetrag oder so bezahlt. Sowas in der Richtung. Also ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, also Gedächtnislücken sind ganz normal. Also wahrscheinlich haben wir schon, natürlich auch durch die Tatsache, dass wir den Börsengang gemacht hatten und so, Mittel zur Verfügung gehabt, die wir davor natürlich nicht hatten. Also ich schätze, dass es daher kam.
Also reine Spekulation wäre ja in dieser Konstellation, dass sich die drei ursprünglichen Eigner von New Generation Software, also der Helmut Theuerkauf und die beiden Carstens, nicht einig darüber gewesen sind, wer jetzt Rechte an Lula hat und dass deswegen keiner von denen es ohne weiteres nutzen durfte und dass ihr dann später halt es allen dreien abgekauft habt. Reine Spekulation.
Also da müssen wir im Bereich der Spekulation bleiben, weil ich kann das tatsächlich nicht mehr sagen und ich weiß auf jeden Fall, dass es da Probleme innerhalb des ursprünglichen Teams gab. Und klar, es ging natürlich um Geld. Ja. Ich meine, das war ja jetzt auch so, die haben mehr oder weniger auch von diesem Geld gelebt, das sie da eine Zeit lang mit uns gemacht haben. Wenn dann da der Geldhahn irgendwann verschwindet oder zugedreht wird, dann ist es natürlich schwierig und das ist leider ja auch oft so bei Projekten oder auch in Firmen, dass dann die Streitereien losgehen. So dunkel dämmert mir, dass wir das damals abgekauft haben, aber und manchmal ist es dann so, ich sitze dann abends auf dem Sofa und dann fällt es mir wieder ein. Aber
ich würde aber nochmal ganz kurz zurückspringen wollen zu Wett, weil da gibt es noch ein Kuriosum. Das Spiel ist nämlich 1998 auch als Version für Amiga CD erschienen. Und das erscheint mir reiner Wahnsinn, zu der Zeit sowas noch rauszubringen. Wie kam es denn dazu?
Bei uns war es so, wenn uns jemand was angeboten hat, dann haben wir gesagt, wir machen das, wenn es in unsere Vermarktungs- oder Qualitätsansprüche gepasst hat. Und zum Schluss war es dann manchmal einfach ein Versuchsballon. Und dann hat man irgendwann gesagt, ach, das kostet nichts. Und man geht einfach her und veröffentlicht da mal einen Versuchsballon und dann kann man sehen, ob da irgendwas funktioniert. Aber also da hatte ich kein Augenmerk drauf, muss ich sagen.
Okay.
Mehrere Zeitschriften in Deutschland haben behauptet, dass ein anderer Verlag ein Testverbot für die eigenen Redakteure ausgesprochen hat von eben diesem Wett, weil dieser Verlag zum Teil, munkel, munkel, der katholischen Kirche gehört. Und da kann ja nur ein Verlag in Deutschland gemeint sein, das war der Computec Verlag, die hatten den damaligen Anteilseigner Sebaldus. Und Sebaldus hat so ein Feldwald- und Wieseneignerschaft, so 200 Eigner, hier eine Pfarrei, da eine katholische Organisation, da die Caritas, sowas. Und da waren halt auch kirchliche Organisationen bei. Und in der Tat haben weder die PC Games noch die PC Action, also die beiden PC-Hefte von Computec, haben das Spiel getestet, ungewöhnlich. Und es gab auch keine Anzeigen von euch in diesen Heften. Also da hat man schon voneinander gewusst, was man da zu erwarten hat, nehme ich an. Aber niemand kann uns sagen, was da passiert ist. Die Kollegen von der PC Games streiten ab, dass es ein Testverbot gegeben hat. Claudia erinnert sich nicht. Niemand weiß es. Hast du da irgendwie was im Kopf vielleicht noch? Ist ein sehr kleines Detail, ich weiß schon.
Ich kann mich da jetzt auch dunkel dran erinnern, dass da irgendwas war. Aber das Thema an sich, Erotik-Software, war natürlich für manche ein No-Go. Dass da eine katholische oder kirchliche eigene Gemeinschaft dahinter stand, das kann ich mich auch noch so dunkel dran erinnern. Das waren natürlich schon immer Probleme, mit denen man zu tun hatte. In der Regel hat Claudia das dann versucht zu handeln. Manchmal hat es einfach nicht funktioniert. Aus den Gründen heraus, man wollte das Thema nicht anfassen. Deutschland war ja zu der Zeit, zumindest was Erotik anging, noch relativ locker und offen. In USA war es letzten Endes zum Beispiel unmöglich. Da hat man schon immer gemerkt, also es gab so Empfindlichkeiten. Manche Zeitungen haben das auch als Low Quality angesehen. Einfach schon deshalb, weil nackte Frauen Low Quality sind oder so. Genau kann ich das nicht erklären. Details kann ich dazu auch nicht mehr sagen.
Alles gut. Ist auch ein sehr spezielles Detail.
Dann hätte ich noch eine Abschlussfrage, Wolfgang, nämlich wenn du jetzt mit entspanntem Blick zurückguckst auf die gesamte Unternehmensgeschichte von CDV, wie würdest du denn die Bedeutung von Red the Sexy Empire für CDV als Unternehmen einschätzen?
Also ganz klar, es war ein wichtiger Meilenstein in unserer Geschichte, ist keine Frage, hat uns letzten Endes auch gezeigt, wie viel man von einem Computerspiel verkaufen kann. Selbst dann, wenn es, sagen wir mal, qualitativ nicht auf der allerhöchsten Stufe war, also keine Frage. Das hat uns auch gezeigt, ich meine, die Verpackungen und ähnliche Geschichten dann, die Dinge, die mit Marketing zusammenhängen, sind ein wichtiger Bestandteil. Ich habe immer versucht, alles zu lernen. Also für mich persönlich war es immer so, ich habe versucht, aus allem, was ich gemacht habe, die positiven und die negativen Seiten rauszuziehen. Und Wett war ganz sicher in unserer gesamten Entwicklung oder Lula als solches ein Glücksgriff. Möglicherweise wäre es genauso gekommen, wie es dann gekommen ist, ohne, weil wir dadurch, dass wir schon mit Apogee und Epic und Eid zu der Zeit zu tun hatten, ja auch schon wussten, okay, da geht was. Der Punkt ist, man kann aus allem, was man im Leben tut, was lernen. Und wenn man offen genug ist, beide Seiten zu sehen, dann kann man daraus wirklich mehr lernen, wie wenn man nur die eine Seite sieht. Und insofern, ja, die Produkte waren für uns wichtig. Ich habe es auch wirklich genossen, zum Beispiel Carsten Wieland kennenzulernen. Und ich habe auch das Menschliche gemocht, auch wenn ich nie auf Messen oder bei den Redakteuren draußen war. Ja.
Dann vielen Dank für die ganzen Einsichten und die Anekdoten.
Keine Ursache, gern geschehen.